Ja, guten Abend, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Wir wollen uns heute durch den Psalm 58 belehren lassen. Und ich möchte jetzt diesen Psalm einmal durchlesen. Ein güldenes Kleinod Davids vorzusingen, nach der Weise vertilge nicht. Sprecht ihr in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen? Richtet ihr in Gerechtigkeit die Menschenkinder? Nein, mutwillig tut ihr Unrecht im Lande und eure Hände treiben Frevel. Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterschoß an, die Lügner gehen irre von Mutterleib an. Sie sind voller Gift wie eine giftige Schlange, wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt, dass sie nicht höre die Stimme des Zauberers, des Beschwörers, der gut beschwören kann. Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul, zerschlage, Herr, das Gebiss der jungen Löwen. Sie werden vergehen, wie Wasser, das verrinnt. Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie ihnen zerbrechen. Sie gehen dahin, wie Wachs zerfließt, wie eine Fehlgeburt, die Sonne nicht sieht. Ehe euer Töpfe das Dornfeuer spüren, reißt alles der brennende Zorn hinweg. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht, und wird seine Füße baden in des Gottlosen Blut. Und die Leute werden sagen: Ja, der Gerechte empfängt seine Frucht. Ja, Gott ist noch Richter auf Erden. Lasst uns noch aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute belehren willst durch dein Wort. Vor allem willst du uns zeigen, dass du der Ewige, der Wahre, der Allmächtige, der Allwissende Gott bist, der alles in seinen Händen hält und der das letzte Wort zu sagen hat. Ja, du richtest gerecht und du wirst kein Fehlurteil fällen, denn du bist allwissend und du weißt alles. Herr, und wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Ich bitte dich um den Beistand, dass du mir Weisheit schenkst. Ja, Herr, dass du die Worte in den Mund legst, damit sie Segen bringen. Ich bitte dich darum. Amen. Ja, ich möchte noch einmal diesen Psalm in einer anderen Übersetzung lesen. Und das ist die Neue Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten nach derselben Melodie zu begleiten wie Verschone und Erhalte. Von David ein Lehrpsalm. Ihr Mächtigen, seid ihr wirklich gerecht, wenn ihr eure Urteile fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne. Das Land ist erfüllt von der Gewalt, die von euren Händen ausgeht. Diese Gottlosen sind von Geburt an auf dem falschen Weg. Auf Irrwegen gehen diese Lügenmäuler von Mutterleib an. Giftig sind sie wie Schlangen. Ja, sie gleichen einer Otter, die ihr Ohr verschließt und nicht auf die Stimme des Schlangenbeschwörers hört, auf den erfahrenen Zauberer, der Schlangen mit Worten zähmen kann. Gott, brich diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann brich diesen die Spitze ab. Ihr Leben soll so kurz sein wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Wie das einer Fehlgeburt, die nie das Licht der Sonne sieht. Ja, ihr Mächtigen, werdet es noch merken, ehe eure Kochtöpfe vom Holzfeuer heiß werden, egal ob das Fleisch noch roh ist oder schon gart, Gott fegt durch seinen Sturm alles hinweg. Wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, er wird seine Füße baden im Blut dieser gottlosen Verbrecher. Dann werden die Menschen sagen: Seht ihr, wer Gottes Willen tut, bekommt doch noch seinen Lohn. Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde. Der erste Vers für den Dirigenten, nach derselben Melodie zu begleiten, wie verschone und erhalte, von David ein Lehrpsalm. Dieses ein Lehrpsalm ist jetzt hier so übersetzt, aber im Grunde genommen weiß man nicht genau, wie man das übersetzen könnte. Deswegen gibt es auch sehr viele verschiedene Übersetzungen, zum Beispiel übersetzt ein Michtam, übersetzt Herbert Janssen, ein Gedicht oder die russische übersetzt ein Schreiben Davids. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Psalm eine Belehrung ist, weil das gesamte Wort für uns eine Belehrung ist. Und so denke ich, wird er nicht verkehrt sein, wenn wir es so sagen und uns heute einfach von diesem Psalm belehren lassen. Die meisten Informationen in diesem Psalm bekommen wir über den gottlosen Richter. Es sind die meisten Verse, die diesem Thema gewidmet sind. Und so können wir sagen, dass dieser Psalm eine warnende Belehrung ist für den Gottlosen. Er zeichnet auf, wie der Gottlose ist, was er tut und aber auch, wohin es führt. Und ich denke, das ist sehr wichtig zu wissen, vor allem für die, die sich nicht belehren lassen wollen, wohin es führt. Nun, wir bekommen aber auch Informationen hier über den Gerechten. Und es ist ja so im Leben, dass meistens der Gerechte vom Gottlosen verfolgt wird. Ich denke, das kennen wir aus der Erfahrung. Und deswegen lesen wir hier auch so nebenbei etwas Informationen über den Gerechten oder was David so schreibt und auch über Gott. Und wenn auch in diesem Psalm über Gott nur sehr wenig steht, es ist so, in den letzten Versen wird das so erwähnt, sonst meistens geht das ja um den ungerechten Richter. So haben wir doch, und so meine ich, die wichtigste Information hier in diesem Psalm, das ist die Information über Gott. Und ich denke, der Kerngedanke dieses Psalmes ist, und ich habe es so überschrieben, weil wir kennen ja ein Lied, welches wir singen, Gott ist immer noch Gott. Und er wird Gott bleiben. Oder Gott hat das letzte Wort. Oder Gott ist der gerechte Richter. Nun, bevor wir weitergehen, wollte ich noch erwähnen, dass wir es personenweise machen wollen. Ich wollte so machen, dass wir erstmal über den Gottlosen nachdenken, was der Psalm über den Gottlosen schreibt, also was er so ist, was er tut und auch aber die Folgen dessen, was er tut. Und dann wollen wir uns noch dem Gerechten widmen und zum Schluss wollen wir noch kurz über Gott nachdenken. Nun, die erste Person ist der Gottlose. Hier steht, und ich lese jetzt die Neue Genfer: Ihr Mächtigen, seid ihr wirklich gerecht, wenn ihr eure Urteile fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Herbert Janssen übersetzt das: Seid ihr denn wirklich stumm? Gerechtigkeit solltet ihr reden. In Aufrichtigkeit solltet ihr richten, ihr Söhne Adams. Könnt ihr wirklich stumm bleiben? Das ist so eine Ergänzung noch von Herbert Janssen, dass man auch so noch übersetzen könnte. Könntet ihr wirklich stumm bleiben, wo ihr doch recht sprechen solltet? wo ihr doch in Aufrichtigkeit richten solltet, ihr Söhne des Menschen. Mir fällt hier ein Unterschied sofort auf, und zwar, die Neue Genfer sagt, richtet ihr die Menschenkinder unparteiisch, und hier ihr Söhne des Menschen. Also es sind die Söhne des Menschen angesprochen, also diese gottlosen Richter sind nur Söhne des Menschen. Es geht hier um die Mächtigen. Und ich weiß natürlich nicht, in welche Situation es passt von David, aber wir hatten ja letzte Bibelstunde den Psalm gehabt und da war die Verfolgung von Saul in Rede gekommen. Und ich vermute, dass es hier auch darum gehen könnte. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ich kann das nicht jetzt sagen, ja und Amen. Aber ich vermute, dass diese Mächtigen, die Mächtigen Sauls gemeint sind. Und zwar die Mächtigen, die vielleicht nicht direkt David verfolgt hatten, aber die stumm waren und geschwiegen haben, die ihren Mund nicht aufgetan hatten. Die sollten Gerechtigkeit reden, aber sie waren still geblieben. Und das ist auch nicht richtig. Auch Schweigen kann schwere Schuld auf uns laden, wenn wir da, wo wir reden sollen, schweigen. Diese Mächtigen waren wahrscheinlich Verantwortliche im Volke Israel gewesen, die unter Saul waren. Vielleicht waren es auch wirklich Richter gewesen, die zu richten hatten, die ein gerechtes Urteil fällen sollten, aber sie schwiegen und ließen Saul und mit seinen großen Leuten, mit seinen Kriegern machen, was sie wollten. Und David fühlte sich bedrängt, und er klagt hier die an. Wenn Gott Macht anvertraut, dann gibt es auch eine Verantwortung. Und diese Mächtigen, denen wurde diese Macht anvertraut von Gott, und so hatten sie auch Verantwortung. Und sie sollten diese Verantwortung wahrnehmen. Aber sie hatten tatenlos zugesehen, wie David verfolgt wurde und wie man versucht hatte, David zu vernichten. In Vers 3 lesen wir, also das war ja hier sozusagen eine Frage, und die Antwort ist ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne. Das Land ist erfüllt von der Gewalt, die von euren Händen ausgeht. Im Herzen übt ihr Ungerechtigkeiten, übersetzt Herbert Janssen. Im Lande weckt ihr Gewalttat eurer Hände dar. Und die andere Möglichkeit, vor allem von dem letzten Satz, der Gewalttat eurer Hände schafft ihr Bann im Lande. Also der Gewalttat eurer Hände schafft ihr Bann im Lande. Das ist so, wie man eine Verbindung baut von einer Stadt zu Stadt und eine Eisenbahn legt, eine Möglichkeit macht, dahin zu kommen. So wird auch hier fest geplant. Man baut Ungerechtigkeit sozusagen oder man baut auf, um Gewalt zu üben zu können. Ein Richter, und wir lesen das in 5. Mose 16, 18, 20, sollte ein tiefes Verlangen haben, die Wahrheit zu erfahren und nach dieser Wahrheit zu richten. Es war ein Gesetz damals gegeben und die Richter aller Stämme, die hatten sich daran zu halten. Ich lese 5. Mose 16, 18 und 20. In allen deinen Ortschaften, in jedem deiner Stämme sollst du Richter und Aufseher einsetzen. Sie sollen dem Volk mit gerechtem Urteil Recht sprechen. Du sollst das Recht nicht beugen, nicht parteiisch sein und kein Bestechungsgeschenk annehmen. Denn Bestechung macht weise Leute blind und verdreht die Worte der Gerechten. Du sollst der Gerechtigkeit und nur der Gerechtigkeit folgen, damit du am Leben bleibst und das Land in Besitz nimmst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. Wir sehen hier auch gleichzeitig die Ursache, warum man das Recht beugen könnte, warum man parteiisch sein könnte. Und das sind die Bestechungsgeschenke. Und es ist auch wirklich so, dass da vieles im Argen liegt, auch heute in der Welt, wenn gerichtet wird, dass man die Person ansieht, dass man Bestechungsgeschenke nimmt. Ich denke, dass wir in Deutschland noch sehr gut dran sind mit unserem Recht im Lande, aber es gibt auch andere Völker, wo man das nicht so genau nimmt und wo man meistens nicht das Recht gewinnt, sondern eher das Geld gewinnt. Und davor warnt hier das Wort Gottes, und das ist auch hier bei diesen Richtern zu beanstanden, dass sie nicht gerecht waren, nicht das richtige Urteil gefällt hatten. Er sagt in Vers 4, diese Gottlosen, hier aus diesem Vers sehen wir, dass das Gottlosen sind, gottlose Richter, diese Gottlosen sind von Geburt an auf dem falschen Weg. Auf Irrwegen gehen diese Lügenmäuler von Mutterleib an. Das Wort Gottlosen könnte man auch mit Frevler übersetzen oder Böser. Und dass dieses Wort, welches hier gebraucht wird, das bedeutet nicht nur, dass man böse ist, sondern dass man, ich würde das sagen, bewusst böse ist. Es ist nicht so, dass man Gott gar nicht kennt, sondern dass man Gott ablehnt. Man kennt das Wort, aber man missachtet das Wort oder man tritt sogar dagegen an. Das ist hier mit diesem Wort gemeint, was hier mit Gottlosen, Frevler, Böser oder so weiter übersetzt wird. Und diese Gottlosen sind auf diesem Weg von Geburt an. Ein kleines Baby von Geburt an. Sind sie schon auf diesem Weg gewesen? David schreibt das hier. Und was interessant noch ist, ich habe in einem anderen Psalm gelesen, Psalm 51, Vers 7, da schreibt David über sich selber. Das ist der Psalm in diesem Zusammenhang, als Nathan zu ihm kam, als David gesündigt hatte. Und David schreibt da im Psalm 51, Vers 7, ich bin in Schuld geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Als ich über dieses nachgedacht hatte, also Gottlosen von Geburt an, dann ist wahrscheinlich so ein jeder Mensch ein Gottloser von Geburt an. Nur etliche lassen sich sagen, die bekehren sich zu Gott. Die anderen wiederum lassen sich nichts sagen. So wie diese, die bewusst gegen Gott gehen, die zwar das Wort kennen, die Wahrheit kennen, aber bewusst dagegen ankämpfen. Und vielleicht ist das auch hier eine Aussage, die es nur, also diese Bedeutung verstärken will. Habe ich auch überlegt, dass das sein könnte, dass es nicht gemeint ist, dass diese Verbrecher jetzt, diese Richter, dass sie schon von klein auf ein falsches Urteil gefällt hatten oder so weiter. Vielleicht ist das auch nur hier eine Aussage, die das verstärken will, diese Ungerechtigkeit, die die haben, diese Gottlosigkeit, diese Frevler sind so bewusst gegen Gott aufgelehnt, sind so bewusst böse. Und deswegen benutzt man hier diese Worte, dass sie von, also Lügenmäuler waren von Mutterleib an. Wir wissen, dass ein kleines Baby noch nicht lügen kann. Es kann überhaupt nicht sprechen. Und so liegt es mir auch nahe, dass man das so deuten könnte, dass es wirklich so gemeint ist, dass man diese Aussage einfach nur untermauern will, sie verstärken will. Aber wir wissen auch, dass der Mensch in Sünden geboren wird, dass er Mensch ein Sünder ist. Und wenn er nicht den Weg zu Gott findet, nicht den Weg sucht und sich nicht bekehrt, dann bleibt er ein Sünder, ein Gottloser. Vers 5 und 6 sagen: Giftig sind sie wie Schlangen, ja, sie gleichen einer Otter, die ihr Ohr verschließt und nicht auf die Stimme des Schlangenbeschwörers hört, auf den erfahrenen Zauberer, der Schlangen mit Worten zähmen kann. Wir sehen, hier kommen wieder Beispiele hervor von Tieren, also die sozusagen diesen schlimmen Zustand dieser Gottlosen noch untermauert. Dieses Beispiel ist ein Beispiel einer giftigen Schlange. Ich denke, Schlange ist ein Tier, das am meisten verabscheut wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das so. Ich weiß noch, ich habe es noch in Erinnerung, als ich als Kind, ja, vielleicht nicht als Kind, ich war wahrscheinlich so circa 12 Jahre alt, ist man da noch Kind, weiß ich nicht, kann sein. Ich fühlte mich noch als Kind und ich fühlte mich hilflos gegenüber dieser Schlange und ich dachte, die wird mich jetzt auffressen. Und ich habe einen Stock genommen, das war nur eine ganz kleine Schlange, das war gar nicht keine große Schlange, und habe dagegen gekämpft. Und ich hatte irgendwie so, also meine Haare standen zu Berge, das weiß ich noch, und ich hatte so Angst vor diesem Viech gehabt und irgendwelche Abscheu. Und später hatten meine Brüder mir, ältere Brüder, aufgeklärt und gesagt, das war doch keine giftige Schlange, das war doch eine einfache Schlange, da brauchtest du keine Angst haben davor, als ich die Schlange ihnen beschrieben hatte. Aber es ist so bei uns Menschen, dass wir also die meiste Abscheu wahrscheinlich vor einer Schlange haben. Vielleicht ist sie so eklig, vielleicht ist sie, weil sie so auf den Bauch kriecht, weil sie ein verfluchtes Tier ist. Man weiß es nicht. Aber hier werden sie mit einer Schlange verglichen, und zwar mit einer giftigen Schlange. Und Gift, wir wissen es ganz genau, Gift ist meistens, nicht immer, tödlich. Also diese Lügenmäuler von Mutterleib ab, die haben Absichten zu töten, umzubringen, Schaden anzurichten. Und sie sind so wie eine Otter, in etlichen Übersetzungen. Ich glaube, in allen Übersetzungen heißt Otter, aber es steht hier, die eine Otter, die ihr Ohr verschließt und nicht auf die Stimme des Schlangenbeschwörers hört, auf den erfahrenen Zauberer, der Schlangen mit Worten zähmen kann. Ich habe mich gefragt, was damit gemeint ist. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass es gemeint ist, dass diese Leute, diese Gottlosen, dass sie sich nicht belehren lassen. Sie sind nicht bereit, sich belehren zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Schlangenbeschwörer gesehen habt. Ich habe extra recherchiert im Internet und habe so etliche Videos gefunden, etliche Bilder. Und ich gehe davon aus, dass es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr das Richtige ist, was man damals darunter verstand. Ich gehe nun davon aus, weil die da schreiben, dass es überhaupt keine richtige Beschwörung ist. Das ist nur etliche Tricks, die die da machen. Die haben ein Musikinstrument in der Hand und spielen irgendwelche Musik. Und die Schlange, die steigt dann aus dem Körbchen so auf und bewegt sich zur Musik. Und noch schreiben da die Leute, dass die meisten haben ihrer Schlange auch die giftige Zähne rausgebrochen, damit es nicht gefährlich wird. Auf einmal, wenn es doch nicht klappt mit dem Beschwören. Aber mir scheint so, dass es damals wirklich solche Menschen gab, die es konnten, eine giftige Schlange, und hier steht mit Worten, zu überzeugen, irgendwie zu bereden, zu beschwören, damit sie nicht angegriffen hat. Aber etliche Schlangen, die ließen es nicht zu. Und diesen gleichen diese Gottlosen. Es gibt sehr viele Redner auf dieser Welt, also gute Menschen, die es gut erklären können, das Evangelium gut erklären können, die die Botschaft klar darbringen können. Und dennoch lassen diese Menschen sich nicht überzeugen. Sie wollen einfach nichts hören, sie wollen sich nicht belehren lassen. Und ich denke, das ist hier mit diesem Abschnitt gemeint. Ja, wir sehen hier, dass diese Gottlosen, die sind darauf aus, Menschen zu vernichten, vielleicht für sich Vorteile zu erwirtschaften. Und auf die Frage, ob sie Recht richten, gibt es ein deutliches Nein, denn von Geburt an sind sie auf dem falschen Weg und schmieden in ihren Herzen heimtückische Pläne, sind giftig wie die Schlangen und lassen sich nicht zurechtweisen. Im Vers 7, also ab Vers 7, lesen wir über ein Gebet oder über das Bitten eines verzweifelten Gerechten, der sich bedrängt fühlt, der nicht ein- und ausweist. Aber bevor wir über den Gerechten nachdenken, wollte ich noch, dass wir aus diesen nächsten Versen entnehmen, das, was den Ungerechten betrifft, was den Gottlosen betrifft. Denn das Gebet Davids in diesem Fall lautet: Gott, brich diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Hier an diesen Versen, auch an den folgenden Versen, sehen wir im Grunde genommen, was diesen Gottlosen blüht. Das sind die Folgen, weil sie sich nicht belehren lassen. Und als erstes, Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Brich ihnen die Zähne aus. Hier kommt wieder ein Tier zum Vorschein. Die Schlange ist ja das Tier, das listig ist. Und der Löwe, was symbolisiert der Löwe? Ich denke, das ist uns allen bekannt. Es wird oft gesagt, der Löwe ist der König der Tiere und er symbolisiert Macht und Stärke. Und hier sagt er, die Zähne rausschlagen und das Gebiss soll zerschlagen werden. Also das, womit der Löwe reißt, wo seine Kraft drin liegt, das soll ihm genommen werden. Also Gott soll sozusagen diesen ungerechten Richter, der mächtig ist, der großen Einfluss hat, der Macht hat, entmachten. Er soll ihm sozusagen diese Macht nehmen, zu zerstören. Der nächste Vers, Vers 8, zeigt auf die Vergänglichkeit hin. Hier betet er weiter: Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann brich diesen die Spitze ab. Oder auch andere Übersetzung sagt, sie sollen zergehen wie das Wasser verrinnt. Und legt er seine Pfeile an, so seien sie wie gekappt. Das heißt, an den Spitzen abgebrochen oder abgestumpft und daher nichts ausrichtend. Dieser Vers deutet darauf hin, also David bittet, und wir gehen davon aus, dass Gott es auch tun wird. dass das Vorhaben dieses Ungerechten, dieses Frevlers nicht gelingen wird. Gott wird eingreifen und er wird den Plan zunichte machen. Gott kann das. Wasser verrinnt. Ich denke, man hat das schon oft gesehen, dass wenn man gießen will, ich hatte zum Beispiel auch hier auf dem Grundstück die Sträucher da gegossen und man hat Wasser gegossen auf eine Stelle und das floss gar nicht weit. Das versickerte. Die Erde war so hungrig und so trocken, dass es sofort verschwand. Es war weg und so vergänglich wird auch der Ungerechte sein. Oder das andere Beispiel hier, legt er seine Pfeile an, so seien sie wie gekappt. Oder er wird nicht ausrichten können, das, was er vorhat. Also mit den Pfeilen ist solche Sache, ich hatte mich, als ich das gelesen habe, hatte ich mich gleich erinnert an meine Kindheit. Ich weiß nicht, wie alt ich damals war, wahrscheinlich vielleicht so 6 Jahre alt, vielleicht ein bisschen kleiner noch. Und da hatte mein Vater mit uns einen Bogen gebaut und Pfeile gebaut. Und mein Vater, der hatte das dann richtig gemacht. Wir durften mit diesem Bogen natürlich nicht schießen, aber er hatte den Pfeil gemacht und hat eine Spitze aus einer Konservendose, aus einem Konservendosenblech gemacht, so eine richtig scharfe Spitze. Und wir haben so als Kind, das habe ich noch so in Erinnerung, dass wir haben gestaunt, wie der Pfeil geflogen ist. Und wie er dann im Holz stecken blieb und so. Und dann, weiß ich noch, hat der Vater uns erklärt, der Pfeil, der muss schön gerade fliegen. Und er fliegt nur gerade, wenn die Spitze ganz genau ist, wenn sie ganz zentriert ist. Wenn sie ein bisschen versetzt ist, dann fliegt der Pfeil nicht gerade und wird sein Ziel nicht erreichen. Oder es ist schwer damit, sein Ziel erreichen. Und so ähnlich ist es hier auch. Die Spitze ist gekappt sozusagen. Und so kann dieser Pfeil nicht richtig fliegen und er kann auch nicht ausrichten. Und das wird auch das Problem der Gottlosen sein. Ihr Leben soll so kurz sein, das ist der Vers 9, wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Wie das einer Fehlgeburt, die nie das Licht der Sonne sieht. Luther übersetzt, sie gehen dahin, wie Wachs zerfließt. Nun weiß ich jetzt nicht, wie solche Übersetzung entstanden ist, ob man das da wirklich so auch verstehen kann, aber alle Übersetzungen, die ich gelesen habe, sagen alle Schnecke. Also ihr Leben wird so kurz sein, wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Schnecken beobachtet habt. Eine Schnecke, die schleimt ja sehr und irgendwann mal ist sie ganz verschleimt und ist nichts mehr geblieben. Ich hatte mal so beobachtet, diese Nacktschnecken, und wenn sie nicht schnell genug waren, bevor die Sonne heiß brannte, dann blieben sie ausgetrocknet auf dem Pflaster liegen und waren dahin. Und ihr Leben war nur sehr kurz. Oder auch die andere Erklärung ist hier, dass so vergänglich oder so kurz das Leben sein wird wie einer Fehlgeburt, die das Licht der Sonne nicht sieht oder nie gesehen hat. Vers 10, ja, ihr Mächtigen werdet es noch merken. Ehe eure Kochtöpfe vom Holzfeuer heiß werden, egal ob das Fleisch noch roh ist oder schon gart, Gott fegt durch einen Sturm alles hinweg. Und die andere Übersetzung, noch ehe eure Töpfe die Dornschalen verspüren, ob grün oder in Glut, so soll er ihn fortwirbeln. Luther übersetzt, ehe eure Töpfe das Dornfeuer spüren, reißt alles der brennende Zorn hinweg. Nun, was ist hier gemeint? Also nach meinen Recherchen, und ich möchte das kurz zusammenfassen, hatte man höchstwahrscheinlich Feuer angemacht und als Brennstoff hat man irgendwelche Dornen verwendet. Und man hatte dann den Kochtopf aufgestellt und man wollte dann darauf kochen. Und noch bevor der Topf überhaupt warm wurde oder erhitzt wurde, bevor man angefangen hat zu kochen, kam ein Sturm, ein Wind und riss alles hinweg, so dass das, was man vorhatte, nicht gelingen konnte. Also wenn kein Feuer ist, dann konnte man sich auch keine Mahlzeit zubereiten. Und das ist wahrscheinlich hier, so wie ich das verstehe, der Hinweis auf den Mächtigen: So schnell wird das Gericht über sie kommen, dass sie es kaum merken werden. Wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, er wird seine Füße baden im Blut dieser gottlosen Verbrecher. Also, wenn Gott Vergeltung übt, dann werden diese Übeltäter übel dran sein. Dann werden die Menschen sagen: Seht ihr, wer Gottes Willen tut, bekommt doch noch seinen Lohn. Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde. Ja, ich wollte mich noch kurz dem Gerechten zuwidmen. Ich habe schon eingehend gesagt, dass die Gerechten werden angefeindet. Und wir sehen das ganz deutlich an mehreren Beispielen in der Bibel, zum Beispiel Hiob oder auch Jeremia. Über Jeremia lohnt es sich wirklich einmal nachzudenken, was über diesen Mann alles herabstürzte. Also er war wirklich übel dran. Und nicht von ungefähr klagt er und trauert und denkt: Ja, ich arbeite im Auftrag des Herrn und so alles widerfährt mir. Also wenn wir hier in diesem Zusammenhang über den Gerechten nachdenken, dann wollte ich als erstes betonen, dass die Gerechten werden angefeindet. Und es ist oft der Widersacher, der dahinter steht, der Teufel. Er benutzt seine Menschen, um den Gerechten zuzusetzen. Das andere, was den Gerechten noch betrifft, wir sehen hier aus diesem Psalm, dass er Vertrauen auf Gott hat. Bereitet die Sache vor Gott aus und er ist nicht rachesüchtig. Ich weiß, etliche wollten jetzt die Erklärung hören, wahrscheinlich vom Baden im Blut. Seine Füße baden im Blut. Ist der Gerechte denn so rachesüchtig? Freut er sich darauf, dass es dem... Aber ich denke, er freut sich über das, was Gott tut. Und wenn Gott das tut, dann ist das gerecht. Und dann sollen wir uns auch darüber freuen. Ich möchte kurz eine Erklärung lesen von Spurgeon. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Er selber wird seine Hand nicht dabei im Spiel haben. Nicht er, sondern ein anderer wird Rache üben. So wird der Gerechte sich auch nicht im Geist der Rachsucht, nicht mit hämischer Schadenfreude über das Verderben der Gottlosen freuen. Wohl aber wird seine gerechte Seele zu Gottes Gerichten Amen sagen und über den Sieg der Gerechtigkeit frohlocken. Ich weiß nicht, warum da dieser Ausdruck gebraucht wird, dass der Gerechte sich seine Füße im Blut baden wird. Das klingt für uns irgendwie ganz komisch zu unserer Zeit, aber wir müssen auch wissen, dass das zu einer alttestamentlichen Zeit geschrieben wurde. Und vielleicht ist das ein Bild, was damals gebraucht wurde, dass man das so gesagt hat, dass der Gerechte wird über den Ungerechten triumphieren. Also ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Gerechte wird sich über das Wirken Gottes freuen und er wird frohlocken, wenn er keine Feinde mehr hat, wenn Gott seine Feinde besiegt hat. Und das Dritte, was über den Gerechten ich noch sagen wollte, der Gerechte wird den Lohn bekommen. Wir lesen das im Vers 12. Dann werden die Menschen sagen, seht ihr, wer Gottes Willen tut, bekommt doch noch seinen Lohn. Also der Gerechte wird belohnt. Auch das müssen wir betonen. Und noch einmal kurz über Gott. Gott ist der gerechte Richter. Wir lesen hier im letzten Vers, ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde. Und das ist ein ganz großer Trost für uns, für die Gerechten. Und es ist eine, sage ich mal, eine ganz harte Sache für die, die nicht gottesfürchtig sind, die Gott nicht folgen wollen. Weil Gott, er wird wirklich gerecht richten. Gott steht über alles und ihm entgleitet nichts. Auch wenn wir manchmal denken, auch in der Vergangenheit vielleicht so gedacht haben, warum lässt Gott es zu mit den Gerechten so, warum müssen die leiden, warum werden sie eingesperrt, warum dies, warum das. Wir wissen, dass es zum Guten dienen sollte und auch zum Guten gedient hat. Und Gott entgeht nicht und er wird wirklich dann den Gerechten belohnen, aber den Verbrecher, den ungerechten Richter, den wird er verurteilen, weil Gott wirklich über alles steht. Und ich denke, das ist für uns ein Trost, das zu wissen. Und das möchte ich auch heute uns allen mitgeben, dass egal wie unser Leben aussieht, egal, ob wir zugesetzt werden oder auch nicht, weil wir leben in diesem Lande ziemlich frei, wir sollen eins wissen, Gott steht über alles und er hat das letzte Wort. Keiner von den Menschen hat das letzte Wort und keiner von den Menschen ist überhaupt fähig, ganz gerecht zu richten. Es ist nur Gott und er wird das tun. Amen.